Herr Dr. Vogel, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Zeit, heute ein paar Minuten mit uns für den Podcast zur Verfügung zu stehen und möchte die Situation, die Chance nutzen, um Sie zu fragen. In der Presse kann man ganz viel lesen über Sie, über Biografien, aus Ihren Büchern kann man ganz viel erfahren über Sie. Und deshalb einfach eine persönliche Frage, wie beschreiben Sie sich selber und Ihr, ich sage einfach mal, bisheriges Lebenswerk?
Also, da habe ich mich in letzter Zeit immer stärker auf vier Worte konzentriert. Es waren vier Worte, die Willy Brandt eigentlich auf seinem Grabstein stehen haben wollte. Aber aus Gründen, die ich jetzt nicht im Einzelnen darlegen kann, ist das nicht geschehen. Das sind die vier Worte: Man hat sich bemüht. Das deckt eigentlich mein ganzes Lebensengagement. Ich habe mich eingebracht, um meinen Mitmenschen das Leben erträglicher zu machen. Ich leugne nicht, dass mir natürlich auch die Wahrnehmung, die mit den jeweiligen Ämtern verbunden war, ja, ich würde nicht sagen, sehr wichtig war, aber dass ich das durchaus als eine Begleiterscheinung dieses Engagements durchaus auch immer mit im Auge gehabt habe. Dazu hat beigetragen, dass ich ja ungewöhnlich früh bereits eine verantwortungsvolle Aufgabe von den Wählerinnen und Wählern übertragen bekommen habe, nämlich mit knapp 34 Jahren. Ich bin im Februar geboren, im Mai habe ich das Amt angetreten, 1960 Oberbürgermeister von München. Ja, und dann haben sich die Aufgaben aneinander angeschlossen und auch im sogenannten Ruhestand habe ich mich noch engagiert und zwar ganz wesentlich für die Parole nie wieder, nicht noch einmal. Das heißt, Engagement gegen das Vergessen und für die richtigen Konsequenzen aus unserer geschichtlichen Katastrophe, die ich ja persönlich miterlebt habe. Ja, das sind ungefähr die Gedanken, die mir zu mir selber einfallen.
Und wie haben Sie es für sich immer wieder geschafft, jetzt in meinen Worten, sich selber treu zu bleiben, weil Sie ja ganz viele unterschiedliche Begegnungen hatten, ganz viele unterschiedliche Meinungen, mit denen Sie konfrontiert waren. Und ich kenne Sie noch als jemand, der sein Wort mitteilt nach außen. Also wie haben Sie es geschafft, für sich treu zu bleiben?
Das ist eine gute Frage. Wie bei jedem Menschen hat das, glaube ich, ein bisschen auch mit dem zu tun, was mir meine Vorfahren überliefert haben, nicht? Mein Vater hatte fränkische Vorfahren im handwerklichen Bereich. Meine Mutter hatte bayerische, zum Teil auch italienische Vorfahren, mehr im juristischen Bereich, Beamte, Professoren und so weiter. Das eine, der Vater war evangelisch, die Mutter war katholisch. Und das hat doch mir, glaube ich, Gene vermittelt, die mich vor der Gefahr geschützt haben, sich selber so wichtig zu nehmen, dass man sich dann daran orientiert hat, ob es einem persönlich nützt oder nicht nützt. Das habe ich also immer einigermaßen kontrollieren können, nicht? Okay. Und es gab ja zwei Entscheidungen in meinem Leben, die das auch deutlich gemacht haben. Das eine war der Übergang innerhalb weniger Tage von Bonn nach Berlin, als Dietrich Stoppe zurückgetreten war und sich die Zahl der Bewerber, weiß Gott, in Grenzen hielt. Da habe ich mir gesagt, das geht nicht. Wir haben immer von Solidarität mit Berlin und gerade auch in der Partei davon gesprochen. Und jetzt wird da Tage und Wochen lang gesucht. Nein, ich mach's. Und die Kanzlerkandidatur im Jahr 83, das war eine ähnliche Entscheidung. Auch da hielten sich die Bewerber in Grenzen, nachdem Helmut Schmidt aus verständlichen Gründen abgesagt hatte. Das sind zwei Beispiele dafür, dass ich an meiner Wertorientierung festzuhalten versucht habe. Und natürlich gab es auch Situationen, wo ich nachhinein mich selber kritisch betrachten würde. Aber das war nicht die Regel, nein.
Und wenn ich das gerade aufnehmen darf, zum Beispiel Kanzlerkandidatur 83, stelle ich mir vor, und wenn Sie, vor allem wenn Sie sagen, und da habe ich mich dann bereit erklärt, weil das einfach die Situation erfordert ist, wie gehen Sie dann um damit, wenn Sie die Ergebnisse im Nachhinein präsentiert bekommen oder dann mit den Ergebnissen?
Schauen Sie, das ist dann nicht so schwierig, weil man von vornherein bei realistischer Betrachtung eigentlich mit ähnlichen Ergebnissen rechnen musste. Nicht? Das Problem, das Sie hier andeuten, ist schwieriger, wenn Sie selber mit einem Erfolg gerechnet haben und dann bleibt der Erfolg aus. Aber sowohl beim Gang nach Berlin als auch bei der Kanzlerkandidatur war die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Wahl gewinne in Berlin, zudem noch gegen Richard von Weizsäcker, außerordentlich gering. Und so war es also in beiden Fällen nicht eine starke Enttäuschung, mit der ich mich auseinanderzusetzen hatte. Und ich bin dann auch von meinen Freunden von der Partei nicht als ein Verlierer behandelt worden, sondern in Berlin als einer, der ihre Umfragewerte noch ein ganzes Stück nach oben gebracht hat. Die waren ziemlich down, als ich kam. Naja, und auch im Jahr 83 4,6% Minus, das war nicht erfreulich, aber es hätte noch mehr sein können.
Und jetzt gibt es ja im Leben anderer Menschen, man plant etwas, ist ambitioniert und stellt im Nachhinein fest, ach, es ist ja doch anders gekommen.
Also, das ist mir eigentlich im Grunde erspart geblieben. Eine gewisse Ähnlichkeit mit dieser Situation hat sich höchstens ergeben, als ich auf meine zweite Wiederwahl in München, nicht? Die dritte Kandidatur im Jahr 71 dann verzichtet habe, weil ich innerhalb der Münchner Partei keine Mehrheit mehr hatte, nicht? Das waren die ziemlich starken Auseinandersetzungen unter der Gesamtüberschrift 68er. Das waren also jüngere Menschen in der Partei, die damals sich doch von der Realität ein ganzes Stück entfernt hatten, aber die mit Nachdruck und mit Engagement sich die Mehrheit auf dem Unterbezirksparteitag verschafft haben. Und das war also dann eine Enttäuschung. Und da stand ich dann vor der Frage, bleibst du nun in der aktiven Politik oder gehst du in den privaten Bereich als Anwalt oder vielleicht auch in irgendeiner wirtschaftlichen Tätigkeit? Das habe ich schon einige Zeit überlegt und dann war es Willy Brandt und hier ein Freund, der bayerische Landesvorsitzende Volkmar Gabert, die gesagt haben, du, wenn du jetzt gehst, aus dem politischen Bereich, dann wirst du das sehr bald bereuen, weil du dir dann wie ein Flüchtling vorkommst. Und ich habe eingesehen, dass sie recht haben. Willy Brandt hat mich dann ermutigt, für den Bundestag zu kandidieren und hat mich ja dann auch 72 in sein Kabinett berufen, in das Ministerium für Raumordnung, Städtebau und Wohnungswesen. Und er hat recht gehabt.
Klasse. Wie haben Sie es denn geschafft, bei all den Aufgaben eine innere Balance zu halten? Denn wenn man heute guckt, ganz wie in Unternehmen, dann gibt es immer wieder das Schlagwort Burnout, viele kommen an ihre Grenzen und so weiter. Und in meiner Wahrnehmung war das früher gar nicht so aktuell. Und wenn man sieht, was Sie, wo, in welchen Bereichen Sie tätig waren, einfach die Neugier, wie haben Sie es geschafft, eine Balance zu halten? Dann bei all diesen
ja, Zeiten. Also man ist schon manchmal an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit gekommen, insbesondere in den Wahlkämpfen. Da hat man nun wirklich einen 16- bis 17-Stunden-Tag gehabt und ich glaube, kein Körper hält das über viele Monate hinaus. Aber sonst, ja, hat halt mein Körper und auch meine, das so sagen darf, meine Seele, sich jeweils mit diesen Herausforderungen zurechtgefunden, nicht? Es gab einmal eine Geschichte, aber das war mehr eine asthmatische Erkrankung, die mir längere Zeit zu schaffen gemacht hat. Aber eine richtige gesundheitliche oder körperliche Krise in diesen Jahren kann ich mich nicht erinnern. Eins habe ich, glaube ich, richtig gemacht. Ich habe rechtzeitig aufgehört. Ich habe 1994 nicht mehr für den Bundestag kandidiert. Da war ich also, wenn man rechnet, da war ich 26 geboren und 94 habe ich aufgehört. Da war ich 68. Ist das richtig gerechnet? Ja? Nee? muss ich zählen. Ja. 26 geboren, 60 Jahre, 86. Ja, 68. Und ich habe dann auch bei der Gelegenheit den Grundsatz beachtet, man muss gehen, solange die anderen es noch bedauern. Wenn man so lange wartet, bis die anderen sagen, jetzt ist der Kerl immer noch da, jetzt sollte er doch endlich einmal aufhören. Diesen Fehler habe ich vermieden.
Okay. Und mit welcher Emotion sind Sie dann gegangen? War das für Sie dann eine Klarheit, zu sagen, okay, das ist eine klare Entscheidung, das passt ja für mich? Weil ich kann mir vorstellen, auf der anderen Seite gab es auch ein paar Befürworter, die gefragt haben, ach, bleiben Sie doch noch länger. Und
ja, das gab es zunächst, als ich meine Entscheidung dann mitgeteilt habe. Aber meine Argumentation, dass ich gehen möchte, solange es noch bedauert wird, die ist eigentlich allgemein dann akzeptiert worden. Außerdem bin ich ja nicht in den absoluten Ruhestand, sondern habe vielfältig ehrenamtlich mich weiter engagiert, vor allen Dingen eben in der von mir mitgegründeten Vereinigung gegen Vergessen für Demokratie. Aber Bayerisches Verfassungsgericht und so weiter und so fort. Sie haben da scheinbar eine Liste.
Mehrere Seiten bezüglich Auszeichnungen ja, und Orden, die Sie bekommen haben, in ganz unterschiedlichen Ländern, über Verdienste, die Ihnen dann honoriert oder Ihnen entgegenkommen.
Da hebe ich ein bisschen den Finger. Da sind natürlich auch Orden dabei, die man automatisch kriegt, wenn ein Staatspräsident oder ein Ministerpräsident aus dem Land kommt. Nicht? Da gehört zum Beispiel auch ein somalischer Orden dazu. Weil als ich Oberbürgermeister war, ich glaube, der Ministerpräsident von Somalia, und das war dann automatisch. Also da muss man schon eine gewisse Unterscheidung machen.
Aber so ein gewisser Stolz, also der ist ja absolut berechtigt.
Ja, aber ich muss gestehen, ich habe nie einen Orden getragen in meinem Leben. Sicher, das hat mich erfreut. Ich habe sie auch alle in einer Sammlung, in einer großen Schublade eines Schrankes. Aber ich habe sie merkwürdigerweise nie getragen. Ich meine, was mich sehr gefreut hat, ist natürlich, dass nach dem deutschen Herbst 77 RF die höhere Auszeichnung des Bundesverdienstkreuzes, nicht? Ich glaube mit Schulterband oder was. Ja. Das ja.
Mit Stern und Schulterband.
Ja. Und noch eine kleinere ist dabei, die mich freut. Das ist ein Südtiroler Verdienstorden. Meine Frau und ich hatten die Übung, dass wir immer an die gleichen Urlaubsorte gingen. In einem Jahr nach Südtirol und im anderen Jahr nach Guernsey, die Kanalinsel.
Herr Vogel, gestatten Sie mir eine Zwischenfrage.
Würden Bitte.
Sie sich als einen bescheidenen Menschen bezeichnen?
Bescheiden?
Ja.
Also, nein, das würde ich nicht. Das würde ich nicht, denn ich habe da, wo ich glaubte, Ansprüche zu haben und Rechte zu haben, da habe ich die dann auch in Anspruch genommen. Also mich klein gemacht, das habe ich eigentlich nicht. Und auch das mit den Orden, was ich gerade erzähle, was mir jetzt eigentlich erst wieder deutlich wird, war nicht ein Ausdruck an Bescheidenheit, sondern es ergab sich so der Gedanke, dass ich immer wieder da diese Nadeln anstecke und so weiter.
No. Also ging es weniger darum, die Orden zu bekommen, sondern mehr darum, sich für das einzusetzen, was Ihren Idealen entspricht.
Ja, also der Gedanke, dass ich etwas deswegen getan habe, weil ich dann möglicherweise einen Orden bekomme, der hat nie eine Rolle gespielt. Das kann ich sagen, ja.
Und ich denke, wenn sie dann mit ihrem Bruder für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde, dem Politik-Award, der jetzt da neulich dann auch verliehen wurde, und was ich gelesen habe, dann der Presse entnommen haben, die Jury lobte den Politikstil, der von Integrität, Sachlichkeit und Glaubwürdigkeit geprägt ist. Ich meine, das könnte ja dann auch das widerspiegeln, was ich jetzt von Ihnen auch gehört habe, was Ihnen wichtig ist und wertvoll dann in diesem Fall.
Ja, wissen Sie, da kommt noch eine kleine Überlegung dazu. Wenn Sie sich also nicht angreifbar gemacht haben, und das haben Sie ja gerade mit dem Stichwort Integrität beschrieben, dann kann man auch anderen Menschen gegenüber offener und deutlicher auftreten, nicht? Ich meine, wenn es Bereiche gibt, wo Sie sich deswegen zurückhalten müssen, weil der andere sonst möglicherweise weniger Erfreuliches über Sie verbreitet, ist nicht angenehm. Und das habe ich eigentlich vermeiden können. Ja.
Also Schlagwort, das ich dann immer nutze, bei, für mich oder für andere in Begleitung, ist immer die Authentizität. Und ich glaube, wenn ein Mensch seine Authentizität lebt mit allem Für und Wider, dann kommt er erst gar nicht in so Situationen, wo er für andere angreifbar sein könnte.
Ja. Ich habe mich auch nicht verstellt oder gesagt, jetzt spiele ich die Rolle oder spiele ich jene Rolle. Ich bin dafür in Bonn etwas bekannt gewesen, dass ich gerne positive Äußerungen weitererzählt habe, die mein Gesprächspartner über einen Abwesenden gemacht hat, nicht? Das war in Bonn nicht alltäglich, nicht? Und ja, das hat mir auch Spaß gemacht. Ne? Dann haben die Betreiber gesagt, ach ja, da schau her. Und, ja, okay.
Wenn Sie zurückblicken, Herr Dr. Vogel, was würden Sie denn ändern, falls es was gäbe?
Tja, weil der 90. näher rückt, frage ich mich das auch so manchmal. No. Also eine wesentliche Entscheidung, die ich hätte korrigieren müssen. Wollen wir mal schauen, was die Leser von Es gilt das gesprochene Wort von dem Buch sagen.
Genau.
Aber nein, von den größeren Entscheidungen. Olympiabewerbung, U-Bahn, S-Bahn, Fußgängerzone, um mit dem Münchner Bereich zu beginnen, Bundesbaugesetz, Eherechtsreform und dann vor allen Dingen eben die Unterstützung Helmut Schmidts während des RAF-Terrors. Die Partei in Berlin wieder ein bisschen auf die Füße gebracht. Die Partei insgesamt dann als Vorsitzender, Nachfolger Willy Brandts zusammengehalten. Mein Ding war nicht die große, charismatische Offenbarung, zu der Willy Brandt in meisterhafter Weise fähig war, sondern ja, zusammenhalten, arbeiten, Dinge dann auch realisieren, soweit es jeweils möglich ist. Da sehe ich also jetzt auf Anhieb nichts, ich meine kleinere Sachen selbstverständlich, aber die wesentlichen Dinge. Ja. Ich habe ja auch immer über meine Abschnitte dann gleich Bericht erstattet in Buchform, nicht? Über die Münchner Zeit die Amtskette, über die Bonner und Berliner Zeit Nachsichten. Ja, passt ja, Einsicht, Nachsichten.
Und Sie haben gerade Ihr neues Buch erwähnt, wenn Sie es so nett
sind. Ja, ich habe mich entschlossen, noch einmal ein Buch zu schreiben. Das wird aber jetzt wohl das letzte sein. Und zwar kam mir in Erinnerung, dass auf den Redetexten, die bei Kundgebungen und dergleichen verteilt werden, immer darauf steht, es gilt das gesprochene Wort, nicht? Das ist eine Mahnung an Journalisten, dass sie aufpassen sollen, dass der nicht alles redet, was da drin steht, oder auch Dinge hinzufügt, ja. Ich habe mir gesagt, ich verwende das und suche mir Reden aus den 80er Jahren aus, 90er Jahren, und lade die Zuhörer, nein, die Leser ein, zu prüfen, ob das noch gilt, was der Kerl damals gesagt hat, nicht? Also eine Prüfung eher. Ist es faktisch nach wie vor korrekt? Ist es inhaltlich vertretbar? In den Folgerungen auch vertretbar? Und da habe ich mir also 5 Reden ausgesucht aus dem Bundestag. Und ich habe mir 4 grundsätzliche Texte ausgesucht, die etwas über die Wertorientierung sagen, die für mich maßgebend war. Und ich habe dann 4 Persönlichkeiten, die nicht mehr am Leben sind, Willi Helmut Schmidt lebte damals noch, da habe ich Würdigungen, die ich schon vor Jahren geschrieben hatte, die habe ich dann da auch beigefügt. Das ist Willy Brandt, Herbert Wehner, dann Johannes Rau und Richard von Weizsäcker. Nicht? Ja, nun wird es Ende Januar präsentiert. Dann wollen wir mal schauen, ob welche die Finger heben und sagen, aber da gilt das nicht mehr, was du gesagt hast. Nicht? Ja.
Herr Dr. Vogel, was werden Ihre Botschaft, wenn man jetzt sozusagen mal Ihre wirklich sehr lange politische Karriere nimmt und Sie haben ja sehr viel erlebt in der Zeit. Was werden so Ihre Botschaft für die Zukunft? Wir sehen ja, dass Europa ist so in Richtung Auseinanderbrechen ein bisschen. Die menschlichen Werte spielen auch nicht mehr so die Rolle wie früher. Und was würden Sie denn jetzt vor allem den jungen Menschen gerne mitgeben in der Richtung?
Ja, also Sie sprechen da ein weites Feld an, nämlich die grundlegenden Veränderungen, die sich in den Jahren seit dem Ende meiner politischen Tätigkeit ergeben haben. Nicht? Die Globalisierung, die Klimafrage und auch die Digitalisierung. Das ist übrigens eine Merkwürdigkeit bei mir. Ich bin da völliger Außenseiter. Ich habe ein Faxgerät, aber das ist es auch. Ich habe noch nicht mal ein Handy. Wenn ich noch aktiv wäre, müsste ich das natürlich auch haben. So, das sind die Veränderungen, die sich bemerkbar machen und dazu die Form eines Terrors, die weit über das hinausgeht, womit wir es mit der RAF zu tun haben. Selbstmordattentäter, die sich am Missbrauch bestimmter religiöser Sätze orientieren und in die äußerste Gewalt steigern. Das ist also alles neu. Meine Botschaft, A, ihr seid mitverantwortlich. Jeder Einzelne ist für die Demokratie und für das Wohlergehen mitverantwortlich. Ich bin immer etwas ärgerlich, wenn dann gesagt wird, die da oben oder man müsste, nicht? Wenn man müsste gesagt werden, dann hole ich mein Telefonbüchlein, mein kleines raus und bitte mir doch die Telefonnummer von Mann zu geben, damit der endlich etwas tut. Also jeder in der Demokratie, aber auch darüber hinaus, ist mitverantwortlich. Ja, du lebst nicht in einem abgeschlossenen Bereich, der von all diesen Dingen nicht betroffen ist. Zum Zweiten, verschafft dir die notwendige Kenntnis. Darum ist die stärkere Akzentuierung der Bildung, ja, ist ein richtiger ein richtiger Schritt. Und zum Dritten, werde dir klar, woran du dich eigentlich orientierst. Ob das materielle Mehr die maßgebliche Orientierung ist oder dein persönliches Ansehen oder ob es die Werte sind, die unserem Grundgesetz zugrunde liegen. Nicht? Denn das Grundgesetz ist nicht nur eine Ansammlung von Zuständigkeitsvorschriften, Verfahrensvorschriften, sondern ist auch eine Antwort gewesen auf die Ideologie des NS-Gewaltregimes. Das ist übrigens eine großartige Sache, die man nicht genug betonen kann, dass bereits 4 Jahre nach dem Ende des NS-Gewaltregimes dieses Grundgesetz mit seiner Wertordnung zustande kam. Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, das sind ja die Werte, die auch meine Partei immer besonders in den Vordergrund gerückt hat, zur Orientierung.
Also wir nennen das provokativ und metaphorisch immer wieder, bring den Müll raus. Sie haben gerade viele Aspekte davon angesprochen, zum Beispiel im Besitz. Und wenn man heute, oder wenn ich dann manche Menschen anspreche bezüglich dem Keller, den sie haben, und sage, stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt umziehen müssen, dann bekommen manche das Grausen, weil sie halt den Materialismus irgendwie im Vordergrund haben und ihre Tätigkeit darauf abstimmen, Ansammlungen zu machen. Oder andere, die dann nicht mehr zur Ruhe kommen, weil sie Müll in Gedankenform haben und sich darüber Gedanken machen, darüber. Und Sie sind ja jetzt vor ein paar Monaten ins Augustinum gezogen.
Nein, vor 10 Jahren schon. Ah, 2006 im Februar.
Ah, Entschuldigung. 2006. Darf ich Sie fragen, wie haben Sie denn das auf die Reihe gekriegt, sich zu fokussieren?
Also, Güter haben sich bei uns nicht in dem Maße angesammelt. Wir sind ja immerzu umgezogen. Meine Frau hat mal ausgerechnet, dass wir insgesamt, glaube ich, 14 Umzüge, weil man auch noch Zweitwohnungen hatte oder sogar mal eine Drittwohnung. Das Einzige, was mich vor dieses Problem gestellt hat, das waren die Bücher. Und da habe ich halt eine Auswahl treffen müssen, weil hier die letzte Wohnung hatte 140 Quadratmeter, die hat 81 Quadratmeter hier. Und da musste ich den Bücherbestand um 2/3 verringern. Naja, mei, habe ich ausgesucht und dann habe ich die der Stadtbücherei gespendet, also nicht weggeworfen. Ne? Aber sonst, nein. Wir hatten etwas, was, wenn Sie so mein Leben betrachten, was ich da noch erwähnen muss. Wir haben 1974 uns in Niederbayern ein kleines altes Bauernhaus erworben. Das war unser Refugium, wenn wir mal ein freies Wochenende hatten oder im Urlaub auch. Und ja, da hat sich auch einiges angesammelt, aber es waren nicht die Probleme, von denen Sie da gesprochen haben. Nein, nein.
Mich würde mal, so jetzt, wenn wir gerade dabei sind, interessieren, haben Sie denn ein Ereignis aus Ihrer Kindheit, wo Sie denken, oh, da war jetzt was, das hat mich so für mein späteres Leben doch sehr geprägt. Wenn Sie da so, wenn Sie sich mal zurückversetzen, so als kleiner Junge.
Ja, ob es mich schon geprägt hat damals, das weiß ich nicht, aber das Ereignis habe ich immer noch deutlich vor Augen. Das war der 9. November 1938, da ging ich in Gießen ins Gymnasium und da brannte dann 100 Meter von der Schule entfernt die Synagoge. Und da sind wir hingelaufen, haben gesehen, dass Feuerwehrleute und Polizeibeamte nicht etwa den Brand löschen, sondern ihn belebt und entfacht haben. Haben dann unseren Lehrer gefragt, er war kein Nazi und hat verlegene Auskünfte gegeben. Gesagt, ja, früher hätte es solche pogromartige Volksempörung auch schon gegeben und das sei halt wegen der Ermordung des Diplomaten da in Paris. Ich habe dann auch mal gefragt, ja, werden eines Tages auch die christlichen Kirchen ein solches Schicksal erleiden, aber nein, wurde da gesagt. Aber wenn ich jetzt über nie wieder nicht noch einmal spreche mit jüngeren Menschen, dann vermittle ich ihnen dieses Bild. Naja, ich bin dann auch in München noch zwischen Abitur und Einberufung im Jahr 43 ein Vierteljahr an der Universität gewesen, Jura, erstes Semester. Und das war in den Wochen, nachdem die Geschwister Scholl verhaftet und hingerichtet worden waren. Und da hat man natürlich nicht so diskutieren können, wie das heute selbstverständlich ist, sondern mit aller Vorsicht. Und da gab es schon auch zweifelnde Fragen dem Regime gegenüber. Nur muss ich einräumen, der Gedanke, dass man dem eigenen Staat Widerstand leistet und das auch noch im Kriege, der war außerhalb meiner Vorstellung. Nicht, dass ich die Geschwister Scholl kritisiert hätte, aber das war außerhalb meines Vorstellungsvermögens. Im Übrigen hat mir an den Geschwistern Scholl besonders imponiert, dass sie beide aktiv in der Hitlerjugend bzw. im BDM waren. Die Sophie sogar mal einen Polizeibeamten gebeten hat zu helfen, dass ein BDM-Mädchen, das nicht zum Dienst gekommen war, ausfindig gemacht wird. Und dass die beiden dann eine solche Entwicklung genommen haben, à la Bonheur, eine besondere Hochachtung. Bei ihm, beim Hans Scholl, war es, glaube ich, die Teilnahme an einem Parteitag in Nürnberg, wo er dann das Gefühl hatte, dass da die jungen Menschen missbraucht werden. Nein, also das würde ich auf Ihre Frage hin erwähnen.
Was ängstigt Sie?
Von der gegenwärtigen Situation ängstigen will ich nicht sagen, aber habe ich Sorge, ob es gelingt, die rechtspopulistische Entwicklung in den europäischen Mitgliedstaaten von Deutschland fernzuhalten und insgesamt zu bremsen. Denn wenn eine Le Pen eines Tages Präsidentin von Frankreich wäre, dann würde Europa tatsächlich aufs Spiel gesetzt werden. Und wir sehen ja, dass diese Entwicklung selbst in Schweden, in Finnland, in Polen ganz besonders deutlich, Ungarn um sich gegriffen hat. Wir haben bisher Glück gehabt, auch weil die Wahltermine da eine Rolle gespielt haben. Aber das wäre der Punkt, wo ich die größten Sorgen habe, ja.
Ich habe mal so langsam das Gefühl, dass die Politiker und die Politik und das politische Establishment manche Bürger nicht mehr erreicht. Das sind für mich so die Vergessenen. Und ich glaube, dass gerade Sie und auch die SPD mit ihren eigentlich eher sozialer Prägung und sozialen Werten eigentlich wahrscheinlich früher besser aufgestellt waren, um so Leute mitzunehmen.
Das ist ein sehr weites Feld. Erstens wehre ich mich gegen die Neigung zur Generalisierung. Aussagen, die Politiker und so weiter und so fort. Da wehre ich mich dagegen. Zum Zweiten spielt hier offenbar, aber ich bin ja der Außenseiter, der digitale Bereich eine Rolle, nicht? Was man in diesen Facebook und so weiter und so fort. Und wissen Sie, mit welcher Hemmungslosigkeit andere Menschen da in den Dreck ziehen, das empört mich. Und dass Politiker heute sich weniger Mühe geben, mit Menschen zu reden und Menschen zu überzeugen, da kann ich mir kein Urteil erlauben. Ich hatte immer ein Bürgerbüro als Abgeordneter, als OB sowieso und hatte dadurch ständig Kontakt mit den Sorgen der Menschen. Aber dass das alles schlechter geworden ist, die Zahl der Probleme, die für den Bürger schwerer zu verstehen sind, weil sie global sind oder gerade auf dem digitalen Sektor, die hat zugenommen. Im Übrigen muss ich Sie jetzt schon mit meiner Litanei konfrontieren. Wenn also wieder einer sagt, die Politik und überhaupt und so, dann sage ich, mein Lieber, wenn uns am 8. Mai 1945 in der Gefangenschaft, ich war damals in amerikanischer Gefangenschaft, Gott sei Dank in Italien, einer gesagt hätte, seid nicht so traurig und verzweifelt, regt euch nicht so auf. In 4 Jahren werdet ihr eine großartige Verfassung mit einer Wertordnung haben, um die euch andere beneiden. In 10 Jahren werden eure Städte wesentlich wieder aufgebaut sein. In 12, 14 Jahren werdet ihr 12 Millionen Heimatvertriebene und Flüchtlinge integriert haben, ohne dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen ist. Es wird euch wirtschaftlich schon in den 50er Jahren wieder besser gehen als vor dem Zweiten Weltkrieg. Ihr werdet wieder in die Völkergemeinschaft aufgenommen werden und ein deutscher Bundeskanzler wird den Friedensnobelpreis 25 Jahre nach Kriegsende bekommen. Ihr werdet die Olympischen Spiele in eurem Land haben und die Menschen werden gerne kommen, über alle Gegensätze hinweg. Und die deutsche Einheit wird wiederhergestellt werden, ohne einen Schuss und einen Tropfen Blut. Ja, Entschuldigung, den hätten wir für irrsinnig erklärt. Hätten gesagt, der muss sofort in die Behandlung oder der verhöhnt uns. Und das alles, sage ich dann, ist nicht gegen den wütenden Widerstand der Politiker zustande gekommen, sondern natürlich, viele haben geholfen, die Wirtschaft, das Volk und so weiter. Aber die Politik hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass das zustande gekommen ist. Das darf man schon gelegentlich mal sagen. Ja.
In diesem Sinne, was ist denn Ihr Schlusswort? Weil ich finde, das war ja jetzt...
Das war ja schon fast okay. Eins. Sonst würde ich wieder auf den Anfangssatz zurückkommen. Man hat sich bemüht.